Hallo, willkommen. Hier bist du richtig beim ersten deutschen Podcast, der Babyboomer nicht nur im Titel, sondern auch im Herzen trägt. Ich bin selber einer. Ich heiße Stefan. Und ich wollte diesmal ganz andere Töne für euch anschlagen und war dafür dann mal weg aus Berlin. Was ihr gerade hört, ist zweifellos ein Dudelsack. Und das ist auch der Sound, der begleitet das Ankommen von Pilgern auf dem Hauptplatz vor der Kathedrale in Santiago de Compostela. Ganz in deren Nähe bin ich jetzt und wenn der Wind weht und wenn die Vögel zwitschern, dann ist es Originalwind und Originalvögel aus Santiago de Compostela. Also bleibt dran und ihr kriegt was zu hören über: erstens, was haben der Jakobsweg und der Lebensweg von Babyboomern miteinander zu tun? Dazu habe ich mit einem deutschen Pilgerseelsorger gesprochen. Zweitens, was hat der Camino, das ist das spanische Wort für Weg, was hat also der Jakobsweg mit Coaching zu tun? Und drittens, was hat der Jakobsweg mit uns gemacht? Mit uns meine ich dich, Hans-Christoph, und mich. Mein Freund Hans-Christoph und ich, wir sind in den letzten 17 Tagen amtlich bescheinigt über 500 Kilometer zusammengelaufen von Salamanca in Nordwestspanien rüber nach Portugal und dort dann nördlich bis nach Santiago de Compostela. Hans-Christoph, beginnen wir mal ganz unten. Wie ist derzeit der Zustand deiner Füße?
Meine Füße fühlen sich trotz neuer Schuhe wirklich gut an. Also ich habe es diesmal gewagt, mit neuen Schuhen den Camino zu gehen. Hat wunderbar funktioniert.
Hans-Christoph, ich kenne dich als einen Menschen, der ziemlich nüchtern unterwegs ist. Du bist nicht umsonst Ingenieur geworden. Und dann habe ich dich andererseits als jemand erlebt, der jeden Tag enthusiastischer wurde, je näher er Santiago kam. Also deswegen die Frage an dich, was hat der Jakobsweg mit dir gemacht?
Auf jeden Fall bin ich als Wanderer gestartet. Und im Lauf des Weges, wenn man 20 oder 30 Tage lang läuft, passiert schon was mit einem. Auch wenn man nicht unbedingt gläubig wird, so ändert sich doch vieles. Und am Schluss ist man doch jedes Mal froh, wenn man dann in die Messe gehen kann. Auch wenn ich nicht Katholik bin, so ist es dann doch ergreifend, in dieser Messe zu sitzen und zuzusehen, was hier alles geschehen ist.
Das kann ich von meiner Erfahrung auch sagen. Ich habe Theologie studiert, aber das heißt ja nicht, eine unkritische oder unkomplizierte Beziehung zur Kirche zu haben. Ich kann eher sagen, im Gegenteil. Mir war es ein Anliegen, hier in die Messe zu gehen. Es ist immerhin jetzt Pfingstsonntag. Und das war ein Gefühl und ein Erlebnis und ein Teilen von Erfahrungen, wie das in normalen Gemeinden, glaube ich, schwierig ist. Es gibt hier einen deutschen Pilgerseelsorger, den werde ich auch im zweiten Teil der Episode hier vorstellen. Hans-Christoph, nochmal zu unserem Weg und den besonderen Erfahrungen. Was wirst du denn, wenn du nach Hause kommst, berichten und sagen, alleine deswegen hat es sich gelohnt?
Also hier auf diesem Weg, den wir jetzt gelaufen sind, war die Herzlichkeit überwältigend. Nicht überall, aber anfangs, als wir losgelaufen sind, am Ende des ersten Tages, die erste Etappe, 35 Kilometer durch wirklich menschenleere Gegend. Wir haben in 7-8 Stunden Laufen vielleicht 2 Bauern aus der Ferne gesehen. Kommen wir in einem kleinen Dorf an. Niemand wusste, wo die Herberge ist, aber es gab eine Bar. Wir sind in die Bar gegangen, um dort zu fragen, wo die Herberge ist. Haben dann 1-2 Bierchen getrunken und dann kam ein Gast, eine spanische Frau auf uns zu, die sich auch gar nicht mit uns unterhalten konnte, weil wir nicht fließend Spanisch und sie nur fließend Spanisch sprach, aber hat uns eingeladen, hat die Biere und Tapas für uns bezahlt und hat uns dann gesagt, wir sollten in die grobe Richtung weiterlaufen. So genau wussten wir es auch nicht, aber wir haben dann gesehen, dass der Wirt telefoniert hat. Und nach 500 Metern steht dann der Notar des Ortes mitten auf der Straße und winkt uns, der von dem Wirt angerufen wurde, und bringt uns dann in die Dorfschule. Und in der Dorfschule waren dann eben 2 Betten aufgestellt, wo wir dann übernachtet haben. Und am zweiten Tag wieder völlig verlassene Gegend, ein Dorf, wir konnten nichts kaufen, kein Laden. Es gab gar keinen Laden, der hätte offen sein können. Und Stefan fragt den einzigen Menschen, den wir sehen, ob wir was kaufen können. Und er fragt zurück, was wir denn bräuchten. Und als wir ihm gesagt haben, wir bräuchten einfach nur Wasser und Brot, ist er sofort in sein Haus gegangen und hat uns Wasser und Brot geschenkt. Also unglaublich.
Ja, das Wort Geschenk ist gefallen und als hätten wir es abgesprochen. Du hast die beiden ersten Tage erwähnt und mir wird mit Sicherheit in Erinnerung bleiben, was wir gerade erlebt haben vor wenigen Stunden. Am 17. Tag, am Pfingstsonntag, wir haben durch deine frühere Bekanntschaften von unterwegs, die aus der sogenannten Camino Family, jemand kennengelernt, die hier in Santiago wohnt und uns 3 Stunden ihrer Zeit geschenkt hat und uns durch Wege geführt hat und durch Parks. In einem davon sitzen wir jetzt. Da sind wir ziemlich alleine. Da sind noch nicht mal Studenten von der Uni hier oder andere und schon gar keine Touristen. Und sie hat uns Gebäude und Orte gezeigt, die mit Sicherheit nicht viele Touristen sehen, wenn sie nicht jemand kennen. Und das kann ich auch nur als Geschenk empfinden und mich dann selber fragen, wie großzügig bin ich eigentlich, wenn jemand zu mir kommt und wie viel Zeit gebe ich daher, zumal wir haben uns ja vorher nie gesehen. Ne? Das war jetzt eine Erstbegegnung. Und das ist etwas, und deswegen will ich das Stichwort Camino Family, das kenne ich auch nur von dir, oder habe ich zum ersten Mal von dir gehört. Was ist denn das?
Die Camino Family oder eine Camino Family ist ein ganz wichtiger Begriff des Jakobsweges. Keiner weiß vorher, wer in so einer Family ist, aber es treffen sich eben im Lauf des Weges immer wieder die gleichen Leute. Und daraus bildet sich eine Gruppe von 5, 6, 7 Leuten, die sich dann gegenseitig helfen. Der eine hat das Pflaster, der andere hat die Wasserflasche, die dritte hat vielleicht noch eine Dose Bier dabei. Und jeder hilft jedem. Und so entsteht eine ganz tolle Verbundenheit und Vertrautheit, die auch nach dem Camino noch über Jahre hält. Erstaunlicherweise, also ich bin mit vielen aus diesen verschiedenen Camino-Families noch im Kontakt. Und das Tollste ist natürlich, wenn man als Gruppe dann am Ende auf dem besagten Platz vor der Kathedrale ankommt und gemeinsam gelitten, aber jetzt eben auch gemeinsam den großen Erfolg feiern kann.
Wir kommen ja jetzt langsam zum Ende der Reise oder wir sind am Endpunkt der Reise. Morgen wirst du abreisen. Was wirst du mitnehmen, außer, ich sag jetzt mal, ein Armband zum Beispiel?
2 Sachen werde ich mitnehmen. Einmal in Nordspanien die Einsamkeit. Also wir sind mehrere Tage gelaufen, ohne irgendjemanden zu sehen. Manchmal in der Ferne ein Bauer, der auf seinem Traktor einsam über die Felder gefahren ist. Aber ansonsten wirklich niemanden. Kein Dorf, nichts. Um nur dann eben am Endpunkt, am Ende von den am Anfang recht langen Etappen, nicht 35, 32, 35 Kilometer. Und dann die große Herzlichkeit in diesen Dörfern, wenn wir angekommen sind.
Dann verrate ich mal, was ich mitnehme. Ich kann nur sagen, das ist wie vorm ersten Marathonlauf. Ich wusste nicht, ob und wie ich ankommen würde, weil, Hans-Christoph hat es gerade erwähnt, eine Etappe von 38, am Ende waren es auch über 40 Kilometer, da hatte ich schon Respekt für. Und es ist ein großartiges Gefühl, wenn man, wie in unserem Falle, eigentlich sehr unkompliziert da durchkommt. Wir sind einfach ziemlich lange, so 8 Stunden am Tag haben wir einen Schritt von den anderen gesetzt und am Ende waren wir da. Und das tut gut. Und nicht nur als sportliche Leistung, sondern es gibt auch so ein ganz Wohlbefinden, sage ich jetzt mal. Also am Ende fügt sich alles zusammen, eben, dass man Dinge geschafft hat, sich selbst überwunden hat, selbst etwas erlebt hat, was man nicht erwartet hat. Und diese Begegnungen, das ist das Allerwichtigste. Und ich will jetzt eben auch die Gelegenheit nutzen, zum Schluss mich bei dir zu bedanken, denn ohne dich wäre ich nicht gegangen. Alleine hätte ich mich nicht getraut. Am Ende des Weges sage ich, gerade das alleine gehen werde ich mir mal vornehmen, weil wir haben viele getroffen in allen Konstellationen, alleine, zu zweit, in Gruppen. Und die, die alleine unterwegs waren, waren anders drauf, sage ich jetzt mal. Und das möchte ich auch mal ausprobieren. Das ist so ein Learning, das ich mitnehme. Aber ich danke dir, dass ich mit dir überhaupt einen Beginn machen konnte.
Vielen Dank. In den Shownotes findet ihr Links zum Weg, den Hans-Christoph und ich zusammen gelaufen sind und mit einer tollen App, eigentlich mit mehreren tollen Apps vorbereitet haben. So, jetzt kleiner Ortswechsel innerhalb Santiagos. Der Mann, den ich jetzt treffe, ist meistens in der Nähe der Kathedrale zu finden und dort auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von ihm, der deutschen Pilgerseelsorge. Die bietet zum Beispiel eine Tour durch und um die Kathedrale an. Danach wird man die viel, viel besser verstehen, tolle Anekdoten hören, unter anderem, was eine Steinfigur an der Kathedrale und ein überall in der Stadt verkaufter Käse miteinander zu tun haben. Auflösungen gibt es natürlich nur vor Ort. Zweitens werden dort beispielsweise auch so tägliche Austauschgespräche unter Pilgern angeboten, die aber all das, was die Deutsche Pilgerseelsorge anbietet, das zeige ich euch auch in den Shownotes. Rudolf Hagmann ist Priester aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hat 2009 zum ersten Mal Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela angeboten und tut es immer noch. Inzwischen sind Sie 72 Jahre alt und ich darf sagen, das sieht man Ihnen nicht an. Und Sie haben mir aber auch schon gesagt, dass Sie genau diese Beobachtung mache, die ich hier unterwegs gemacht habe, dass doch gefühlt jeder vierte Pilger im Babyboomer-Alter sein könnte.
Das hängt von der Jahreszeit ab. Also in der gegenwärtigen Phase ist sicherlich diese Generation stark vertreten. Im Sommer, wenn dann eher wieder Semesterferien sind und Schulferien, ändert sich wirklich auch das Klientel. Also die Zusammensetzung der Altersgruppe ist dann ein bisschen anders. Da treten natürlich viel mehr jüngere Menschen, Studenten und so weiter in den Vordergrund. Aber zurzeit beobachte ich wirklich, das sind Menschen, die so gerade im Ruhestand angekommen sind, die diese Phase oder diese Zäsuren nützen und sagen, das wollte ich schon immer mal machen, jetzt auf den Camino gehen. Also das kann man sicherlich für die Phase, sagen wir mal, Mai, Anfang Juni, trifft es auf jeden Fall zu.
Über die Jahre hat Rudolf Hagmann gesehen, die Rentner werden rüstiger und die Ausrüstung der Rentner wird immer besser. Immer mehr Outdoor-Händler bieten Ausrüstung für Wanderer und neuerdings sogar auch speziell für Pilger an. Also Pilgermodelle sind angekommen bei den großen Outdoor-Läden und allein daran kann man sehen, welche ökonomische Bedeutung diese Art des Wanderns hat. So gesehen kommen viele Pilger, Wanderer, Wanderpilger top ausgerüstet in Santiago an, aber auch mit ganz spezifischen Themen.
Also es sind oft Zäsuren, die hinter den Menschen liegen oder die sie gerade erleben und dann auf den Weg gehen. Also vor allen Dingen gerade die berufliche Orientierung, Übergang in die Rente oder eben auch eine neue Entscheidung für eine andere Stelle oder so. Das kann man durchaus sagen. Also es sind, weil das ja auch die Frage von vorhin war, Wanderer oder Pilger. Ich glaube, dass viele Menschen unterwegs sind, die was klären wollen. Also und nochmals was reflektieren wollen. Also es sind nicht bloß Partygänger oder Leute, die jetzt ihre Sportlichkeit demonstrieren müssen.
Wie erklären Sie sich, dass so viele, die etwas klären wollen, gerade den Jakobsweg dafür nehmen und nicht durch die Lüneburger Heide wandern?
Ja, mittlerweile hat es so eine Fama, also ausgelöst natürlich wahrscheinlich auch ganz stark durch Happe Kerkeling und dann natürlich auch, ich würde mal sagen, durch ein geschicktes Management der Tourismusbehörde von Galizien, die das geschickt auch aufgreift und damit ja auch zum ökonomischen Fortschritt von diesem Teil Spaniens beiträgt. Dieser Weg hat natürlich eine ungeheure Faszination. Ich erlebe aber auch, dass Menschen hier ankommen, die total frustriert sind, weil sie sich irgendwie das anders vorgestellt haben. Ne? Und es gibt ja durch die vielen Informationen und Bücher und Podcasts gibt es natürlich alle möglichen Quellen, die Erwartungen wecken, die Erwartungen schüren. Und wenn diese Erwartungen nicht sich einstellen, dann ist die Frustration groß. Deswegen ist für uns eigentlich auch das Angebot wichtig, Leute einzuladen, miteinander in Austausch zu kommen, um da vielleicht das eine oder andere auffangen zu können.
Was ist denn für Sie eine wichtige Richtigstellung, damit Erwartungen nicht, damit keine falschen Erwartungen aufkommen?
Es gibt nicht den Weg an sich. Jeder geht seinen Weg. Und wichtig ist, dass jeder mit sich selber geht und bei sich selber ankommt und bei seinen Fragen ankommt und nicht meint, er müsste jetzt irgendwie das Weggefühl von einem anderen Pilger oder die Erlebnisse eines anderen Pilgergeschichte selber machen, sondern einfach sich wirklich trauen, den eigenen Weg zu gehen. Und dann passiert unterwegs alles, was passieren kann. Es gibt wunderschöne Begegnungen, es gibt einsame Strecken, man stolpert über manchen Stein in seinem Leben, den man dann irgendwie verkraften muss. Oder man findet wunderschöne Landschaften, man genießt alles, was das Land anbietet. Also
Der Weg ist ja sozusagen in diesem Falle das Ziel und auch ein Symbol. Ne? Also unterwegs sein, das ganze Leben ist unterwegs sein. Und dieser Weg hat Höhen, er hat Tiefen, er hat Hindernisse, er hat die Möglichkeit, sich zu verirren, er bietet Abkürzungen, er bietet Wegweiser, aber nicht eindeutige. Würden Sie wirklich so weit gehen, wie ich das an anderer Stelle schon mal lese, das ist fast ein Synonym für Lebensweg. Man kann den Weg fast so gehen.
Man kann den Weg so gehen, aber ich widerspreche immer, wenn es heißt, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, es ist faszinierend, diesen Weg zu gehen. Aber irgendwie will man doch ankommen. Am Ende eines Tages will ich ankommen. Ich bin heilfroh, wenn ich eine Herberge habe. Ich bin heilfroh, wenn ich irgendwann mal in Santiago ankomme und meinen Rucksack abladen kann und meine Blasen verbinden kann. Und für mich ist dieser Weg insgesamt natürlich wirklich ein Symbol für mein Leben. Ich bin ja froh, wenn ich am Ende meines Lebens nicht nochmals auf die Reise geschickt werde, sondern wirklich ankomme und sage so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bist du daheim. Also ich formuliere das immer ein bisschen um und sage, nicht der Weg ist das Ziel, sondern der Weg hat ein Ziel. Der äußere Weg hat das Ziel Santiago und die Ankunft beim Apostel. Und das übertragen auf mein Leben, da rede ich jetzt natürlich als christlicher Mensch, der dann eine bestimmte Lebensdeutung und Weltanschauung hat. Aber insofern ist, und das war das Verständnis der Pilgerschaft in den ganzen Jahrhunderten, man nimmt es immer als Symbol für das Leben mit allen Auf und Abs, mit allen Umwegen und so weiter. Aber dann darf wirklich mal ankommen.
Ja, man darf auch mal ankommen, hat Rudolf Hagmann gerade gesagt. Und was er macht, ist ja, wenn ich dazu sagen darf, ein kirchliches Coaching, ein durch Glauben geprägtes Coaching. Was ich jetzt im Teil 3 mit euch besprechen möchte, ist, was hat Camino mit Coaching, systemischem Coaching zu tun, auf das ich mich verstehe. Und ich möchte euch da ein bisschen teilhaben lassen an meiner Coaching-Erfahrung auf diesem Feld. Und die zentralen Begriffe in diesem Fall heißen Bewegung, Abstand und Ziel. Und ganz viel erschließt sich schon durch den Sprachgebrauch. Ich beginne mal mit dem Stichwort Bewegung. Wandern geht halt nicht ohne Bewegen. Und viele machen das, weil sie sich vorher vielleicht zu träge gefunden haben oder zu unbeweglich und überwinden sich zu bewegen. Andere sind unterwegs, die wollen etwas bewegen, weil sie das Gefühl haben, dass etwas festgefahren ist oder weil sie selbst eine Vision haben, eine große Idee, ein Projekt, eine Vorstellung, was sie bewegen möchten in ihrer Welt, in ihren und mit ihren Möglichkeiten. Und eine dritte Gruppe ist vielleicht wieder selbst sehr bewegt. Und das kann sein aufgewühlt, weil es vielleicht einen Verlust gab, einen Todesfall in der Familie oder emotional angefasst, weil was Einschneidendes passiert ist. Trennung, Scheidung, Streit mit den Kindern. Und Leute, die so unterwegs sind, die als Personen sehr bewegt sind, die sind dann teilweise auf unsicherem Boden und deren Boden unter ihren Füßen bewegt sich. Also die brauchen eigentlich den Ausgleich aus der Bewegung. Zweites Stichwort. Es gibt immer eine Korrelation zwischen der Bewegung von Körper, dem Wandern und dem Geist oder manche nennen es auch die Seele. Die ist immer dabei, aber nicht manchmal auf gleicher Höhe. Manchmal bewegen wir uns mit dem Körper so schnell, so hektisch, reisen so schnell von einem Ort zum anderen, da kommt die Seele nicht hinterher und wir fühlen uns erschöpft. Das ist eine ganz andere Erschöpfung als die beim Wandern, wenn man 4, 5, 6, 7, 8 Stunden in Bewegung ist, ständig was tut, dann ist man auch müde, kann ich aus eigenem neuestem Erleben bestätigen. Aber es ist eine positive Erschöpfung. Es ist das Gefühl, etwas geschafft zu haben und nicht von etwas geschafft worden zu sein. Und da können die Strecken ganz unterschiedlich lang sein. Jeder bestimmt das für sich selbst. Im Rahmen seiner und ihrer auch körperlichen Möglichkeiten natürlich. Es geht nicht um Rekorde. Es geht darum, das eigene Ziel zu erreichen. Und damit komme ich schon zu den nächsten Stichworten, die unmittelbar zusammenhängen, nämlich Abstand und Ziel. Ich beginne mal mit dem Abstand. Wer wandert, ist in der Regel auf einem Weg, der ihn von zu Hause wegführt. Er legt einen Abstand zwischen sich und dem Zuhause und das Zuhause dann als Synonym für Gewohntes, für Routinen, natürlich auch im positiven Sinne für Vertrautes, für Heimat. Aber auch eine Sache, die unvermeidlich auch durch die Sprache sehr deutlich wird: Wer wandert und Abstand erlebt, der muss auch ständig Abschied nehmen, weil er an einem Ort ankommt, sich gerade eingerichtet hat und dann weitergeht. Die Herbergen mit den 8 bis 10 Menschen pro Schlafraumzimmern, aus denen lässt sich gegebenenfalls leichter Abstand nehmen, wenn man es nicht mag, wenn jemand außer einem selbst schnarcht oder wenn, wie am allerletzten Tag bei mir erlebt, um 5.15 Uhr ein Wecker losgeht und eine Minute lang nicht ausgestellt wird, dann fällt der Abschied ein bisschen leichter als in der Situation, in der wir Menschen getroffen haben, mit denen wir eigentlich zusammenbleiben möchten, aber manchmal trennt sich der Weg, weil sie eben andere Ziele haben. Dann passiert aber auf diesem Jakobsweg doch was ganz Besonderes. Da führen viele Wege nach Santiago de Compostela. Und es ist unvermeidlich, dass auf dem letzten Teil immer mehr Menschen zusammenkommen, die das gleiche Ziel haben. Und deswegen ist Wandern von diesen Menschen das Erlebnis eines zielvollen Handels auf Effektivität gerichtet. Sie wollen ja ankommen, sie wollen sich nicht verlaufen. Sie müssen auf die Zeichen achten. Deswegen das Stichwort Achtsamkeit schwingt eben auch bei dieser Form des Wanderns mit. So, und jetzt schließlich, was ich bisher nur durch Sprachbilder euch habe zeigen wollen oder bei euch habe anklingen lassen wollen, da spüren eben diese Wanderer unterwegs. Das bewegte Nachdenken kann kaum einer vermeiden, das Gespräch mit anderen und auch nicht, je näher man dem Ziel kommt, desto mehr Menschen mit ähnlichen Vorprägungen sind unterwegs. Es steigt also die Wahrscheinlichkeit, Gleichgesinnte, Gleichgestimmte zu treffen und durch diesen Austausch wird wieder auf neue Ideen hingearbeitet, kann es wieder zu neuen Ideen kommen. Also insofern Schlusssatz für diesen dritten Teil oder die Schlussfolgerungen aus diesem dritten Teil? Was haben Camino und Coaching miteinander zu tun? Kurz gesagt, ganz viel. Denn wer einen Camino macht, bewegt sich äußerlich und innerlich. Auf so einem Weg öffnen sich viele Menschen anderen Menschen gegenüber. Und das passt in dem Fall besonders gut auf dem Jakobsweg, denn das Sinnbild, das Symbol des Jakobswegs ist die Jakobsmuschel, die Coquille Saint-Jacques. Ja, Muscheln, verschlossene Wesen, Lebewesen. Und so sind auch manche Menschen unterwegs, die öffnen sich aber unterwegs auf diesem besonderen Weg. Und wie schon Hans-Christoph vor einigen Minuten zu Beginn dieser Episode sagte, ob du es willst oder nicht, es passiert etwas mit dir und das ist auch gut so. Manche nennen das neue Kraft, neue Inspiration, andere haben größere Wörter dafür, Wunder oder Heilung. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, ein Camino bewegt euch. Ich habe es so erlebt, ich wünsche euch das auch und ende mit dem Satz, den alle sich hier zurufen, die sich einen guten Weg wünschen, One Camino. Und ich denke dankbar an Lee aus Südkorea, an Kate aus Texas, an Petra und Birgit aus Münster, an Holger aus Kaiserslautern, an das starke, gut eingespielte Team aus Wattenscheid und Frankfurt und noch einige, deren Namen ich nicht weiß, aber die zu meinem One Camino beigetragen haben. Solche Begegnungen wünsche ich auch euch. Alles Gute, bis zur nächsten Episode.